Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Kani, ich bin Dozent an einer privaten Hochschule und arbeite nun fast seit 10 Jahren bei Primetime Fitness in den Bereichen Trainerschulungen, Webinaren und Podcast. Ich möchte direkt mit einer unbequemen Wahrheit starten. Die meisten von uns, die sorgen sich um das Fett, das sie im Spiegel sehen können, an den Hüften, an den Armen oder an den Beinen. Wir nennen es Problemzonen. Doch heute sprechen wir über das Fett, das wir nicht sehen können. Ein Fett, das sich tief in unserem Bauchraum versteckt, unsere Organe wie ein Würgegriff umschlingt. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn es zu viel wird, wie ein eigenes, bösartiges Organ agiert. Stell dir vor, in deinem Körper sitzt ein kleiner chemischer Reaktor, der 24 Stunden am Tag Gifte und Entzündungsstoffe in dein Blut pumpt. Er steuert deinen Hunger, er manipuliert deine Hormone und erhöht jede Minute das Risiko für Krankheiten, die wir eigentlich erst im hohen Alter erwarten. Die Medizin nennt es viszerales Fett, ich nenne es die unterschätzte Gefahr. In den nächsten 60 Minuten werden wir dieses Geheimnis lüften. Wir schauen uns an, warum dieses Fett so viel gefährlicher ist als der Speck an der Hüfte. Warum Stress und Schlafmangel oft mehr Bauchfett produzieren als eine Pizza. Und vor allem, wie du diesen inneren Schalter umlegen kannst, um dieses Fett gezielt loszuwerden. Die gute Nachricht, dieses Fett ist zwar gefährlich, aber es ist auch extrem reaktionsfreudig. Das heißt, es wird sehr gut durchblutet und dadurch, dass es sehr gut durchblutet wird, kann man es auch schneller mobilisieren und somit auch wieder schneller abbauen. Wenn du weißt, wie das geht, kannst du noch heute damit beginnen, es zum Schmelzen zu bringen. Lass uns direkt in die Biologie eintauchen. Warum ist viszerales Fett kein passiver Speicher, sondern auch ein Drüsenorgan? Dazu müssen wir kurz mal schauen. Fett ist nicht gleich Fett. Das heißt, wir unterscheiden verschiedene Arten von Fetten in unserem Körper. Da haben wir einmal das sogenannte subkutane Fett. Subkutanes Fett ist das Fett, das direkt sich unter der Haut befindet. Das heißt also, wenn wir die Haut greifen, eine Hautfalte greifen, dann spüren wir zwischen den Fingern auch das subkutane Fett. Es dient als Energiespeicher, ist eine Isolationsschicht gegen Kälte und ein Schutzpolster für Organe und Muskeln. Die Menge und die Verteilung des subkutanen Fetts variiert je nach Person, Alter, Geschlecht und genetischer Veranlagung. Es ist zwar oft ästhetisch unerwünscht, aber metabolisch, das heißt stoffwechseltechnisch gesehen, weitgehend neutral. Das zweite Fett, was wir in unserem Körper haben, ist das sogenannte essentielle Fett. Und essentielles Fett, da steckt das Wort essentiell drin, das heißt, dieses Fett ist lebensnotwendig. Dieses Fett braucht unser Körper für grundlegende physiologische Funktionen, und ist nicht mit dem Speicherfett, dem Hüftgold, zu verwechseln. Es befindet sich strategisch an wichtigen Stellen im gesamten Körper. Da haben wir einmal das Nervensystem und das Gehirn. Das Gehirn besteht ja zu über 50% aus Fett und davon ein großer Anteil essentielle Fettsäuren. Und diese essentiellen Fettsäuren sind Hauptbestandteile der sogenannten Strukturlipide des Gehirns. Und dann auch nochmal der sogenannten Myelinschicht. Das heißt, es gibt Nervenbahnen, die sind überzogen von einer leichten Fettschicht. Das ist die sogenannte Myelinschicht. Die Nervenbahnen werden dadurch isoliert. Dann haben wir natürlich essentielles Fett in den Zellmembranen. Das heißt also essentielle Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren, also diese Alpha-Linolsäure oder Linolensäure oder Omega-6-Fettsäuren, Linolsäure, sind obligatorische Bausteine aller Zellmembranen. Sie sorgen dafür, dass die Zellwände flexibel und durchlässig für Nährstoffe bleiben. Wichtig ist dabei, dass wir ein gutes Verhältnis haben von diesen Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, damit also der Zellstoffwechsel gut funktionieren kann. Dann brauchen wir essentielles Fett als Schutz der inneren Organe. Es bildet eine schützende Schicht um lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge, Leber, Nieren, um sie vor Stößen und Verletzungen zu bewahren. Selbst unsere Augen liegen in einer sozusagen fett ausgekleideten Höhle. Dann haben wir noch das Knochenmark. Das heißt, ein Teil von diesem essentiellen Fett ist im Knochenmark gespeichert. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man so ein kleines Baby ist, das auf die Welt kommt, dann wird in allen Knochen, die wir haben, werden Blutkörperchen gebildet, rote Blutkörperchen zum Beispiel gebildet. Und wenn wir dann größer werden, dann heißt es ja nicht, dass wir genauso wie wir wachsen auch mehr Blutbildung brauchen. Das heißt, irgendwann wird sich dann diese Blutbilde, das sogenannte rote Knochenmark, wird sich dann mit den Stammzellen, die rote Blutkörperchen herstellen, wird sich dann in den Knochenenden, in den körpernahen Knochenenden, wird sich das Ganze dann sammeln. Und dort, wo keine blutbildende Zellen benötigt werden, dort wird sich dann dementsprechend ein Anstelle von Fett einlagern. Und das ist ein essentielles Fett, das dort gespeichert wird. In der Haut haben wir auch essentielles Fett. Und zwar die äußerste Schicht, die Epidermis, das ist also die Hautschicht, die nach oben immer wieder abgetragen wird. Auch da ist nochmal, sind nochmal Fette wichtig, um eine Barrierefunktion aufrechtzuerhalten und dass die Haut schön hydriert wird, also dass sie nicht austrocknet. Dafür brauchen wir das auch. Dieses Fett wollen wir auf keinen Fall abbauen. Es gibt Sportarten, Extremsportarten, da wird auch dieses essentielle Fett leider mit abgebaut. Wir sehen das bei den Skispringern zum Beispiel, aber auch im Bodybuilding-Bereich, wenn man so auf die Hochleistungs-Bodybuilder geht, im Bereich Olympiameisterschaften, also wirklich so im Profi-Bodybuilding-Bereich, dann hat man kurzzeitig auch essentielles Fett mit abgebaut und das ist gibt dann natürlich dann dementsprechend Probleme. Auch bei gewissen Erkrankungen, wenn man Anorexia nervosa, sprich Magersucht oder sowas hat, da wird auch essentielles Fett abgebaut und das ist dann nicht mehr gesund. Also das wollen wir auf jeden Fall behalten. Dann gibt es noch intramuskuläres Fett. Das sagt schon das Wort. Das ist das Fettgewebe, das direkt zwischen den Muskelfasern eingelagert wird. Und anders als beim gesunden Unterhautfett erhöht dieses Fett im Muskel das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Muskelschwund, also diese Sarkopenie. Man sieht manchmal so Querschnitte von, also ein Beinquerschnitt von Menschen, die ungefähr 70 Jahre alt sind. Der eine hat sehr viel Sport gemacht, der andere nicht. Und dann sieht man, bei dem, der sehr viel Sport macht, sieht man schöne homogene Muskelstruktur. Bei dem, der keinen Sport macht, sieht man in der Muskulatur, sieht man dementsprechend auch viel Fett eingelagert. Beim Essen ist es ja interessant, wenn das Fleisch ein bisschen Fett hat, aber bei uns sollte der Muskel an sich eigentlich wenig Fett gespeichert haben. Und ein Leistungssportler, der Langstreckendistanzen zum Beispiel absolviert, der hat auch in der Muskulatur jetzt nicht Unmengen an Fett eingelagert. Ein Mehrbedarf an diesem intramuskulären Fett entsteht also durch Bewegungsmangel, dann natürlich durch die Alterung und den Bewegungsmangel, dann bei chronischen Entzündungen oder bei Verletzungen. Wichtig zum intramuskulären Fett, wir haben also, das ist ein Gesundheitsrisiko, das heißt, wenn das intramuskuläre Fett erhöht ist, dann kann da auch, wie gesagt, ein kardiovaskuläres Risiko erhöht sein. Das heißt also, das Risiko, dass man Erkrankungen am Herz-Kreislauf-System bekommt. Es entwickelt sich aber nur dann, wenn die Muskeln nicht ausreichend aktiviert werden oder wenn es irgendwelche metabolische Erkrankungen gibt oder im Alter. Reduzieren kann man das sehr gut. Das heißt, gezielte Bewegung, Gewichtsabnahme können helfen, den Fettanteil im Muskel zu verringern. Aber heute geht es ja um das sogenannte viszerale Fett, das Organfett. Es liegt tief im Bauchraum, umhüllt Magen, Leber, Darm. das Viszeralfett, auch intraabdominales Fett genannt, also in dem Bauch liegend, bezeichnet also das Fettgewebe, das sich in der freien Bauchhöhle eingelagert hat und die inneren Organe umhüllt. Es dient als Energiereserve bei Nahrungsmangel und kann aufgrund seiner Enzymausstattung rasch auf- und abgebaut werden. Im Gegensatz zum Unterhautfettgewebe ist es nicht direkt sichtbar. Ab einer gewissen Menge nimmt allerdings das Bauchvolumen zu und der Taillenumfang erhöht sich merklich. Es ist hochgradig stoffwechselaktiv und setzt kontinuierlich Stoffe direkt in die Pfortader zur Leber frei. Die Pfortader ist ein Blutgefäßsystem, das aus dem Darm sozusagen alle Nährstoffe direkt zur Leber transportiert. Das nennt man Pfortaderkreislauf auch. Und wie gesagt, da kommt das Blut, das da ankommt, das hat halt die meisten Nährstoffe und dementsprechend auch ganz viele stoffwechselaktive Stoffe. Es gibt eine interessante Studie, da hat man zwei Studenten, normalen Studenten mit einem ganz normalen Bewegungsangebot, die hat man durch die Röhre geschickt und hat also dann ganz genau im Bauchraum geschaut, wo gibt es da Fett. Dann mussten diese Studenten einen Schrittzähler anziehen und diesen Schrittzähler, der war so eingestellt, dass nur noch 1200 Schritte am Tag machen. Der inaktive Mensch, der geht so zwischen 700 und 1200 Schritte am Tag. Das heißt also, wenn die ihr Ziel erreicht haben, hieß es ab auf die Couch und nicht mehr großartig bewegen und siehe da, nach 14 Tagen hat man schon sichtbar um die Organe herum gesehen, dass sich da Fett angesammelt hat. Ihr seht also, das geht relativ schnell, dass sich dieses Fett aufbaut, aber, und das ist das Schöne, es baut sich auch relativ schnell wieder ab. Wie kommt es überhaupt zu dieser Fetteinlagerung? Grundsätzlich sind die Fettdepots im Bauchraum hormonabhängig. Das heißt, normalerweise fördert Testosteron, das männliche Geschlechtshormon, diese Fettverteilung. Durch die heutige Überversorgung mit Nahrungsmitteln in den Industriestaaten und dem zunehmenden Bewegungsmangel sowie auch dem erhöhten Stress lagert der Körper jedoch mehr viszerales Fett ein, als biologisch sinnvoll ist. Dies geschieht insbesondere bei Übergewicht oder bei Fettleibigkeit vom sogenannten Apfeltyp. Das heißt also Apfeltyp, man kann sich vorstellen, so um den Bauch rum. Man sieht so eine kleine Person oder man sieht so eine gezeichnete Person, die einen relativ dicken Bauch hat und dann wird oft in diesen Bauch wird so ein großer Apfel reingezeichnet. Das heißt also, der dicke Bauch, der ist hormonell bedingt häufiger bei Männern. Deswegen spricht man auch von einer männlichen Fettverteilung oder eine sogenannte androide Fettverteilung. Beim weiblichen Fettverteilungstyp, die sogenannte gynoide Fettverteilung, die wird auch als Birnentyp bezeichnet, ist dagegen nicht das Viszeralfett, sondern das Hüftfett vermehrt. Das heißt also im Beckenbereich, am Po, seitlich an den Hüften. Diese hartknäckigen Fettpolster dienen als biologische Reserve für Schwangerschaft und Stillzeit. Jetzt ist natürlich die Frage, ab wann wird denn viszerales Fett gefährlich? Und da gibt es natürlich neben den MRTs, die das ganz genau messen, auch andere Messmethoden, wo man das einigermaßen gut messen kann. Das heißt also, man nimmt da ganz einfach den Taillenumfang. Der Taillenumfang, der wird in der Mitte zwischen den unteren Rippenbögen seitlich und der Oberkante vom Darmbeinkamm, das ist der Hüftknochen, den man seitlich tasten kann, in Bauchnabelhöhe wird das Ganze also gemessen. Und bei Frauen besteht ab einem Taillenumfang von 80 cm ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall sowie auch Diabetes mellitus Typ 2. Und bei Männern gelten 34 cm Taillenumfang als zu viel. Bei kleinen bzw. großwüchsigen Menschen ist der Quotient aus Taille Hüftumfang geteilt durch die Körpergröße, der bessere Parameter, der sollte unter 0,5 liegen. Ab einem Taillenumfang von 88 cm bei Frauen und 1,2 Meter bei Männern gilt das Risiko sogar als stark erhöht. Der Body Mass Index, der gibt zwar auch eine Auskunft über die Körpermaße, aber nicht über das Vorhandensein von Bauchfett. Das heißt also, der Body Mass Index gibt mir eine quantitative Bewertung. Ich sage da nichts aus, ob das Muskeln oder Fett sind. Der Taillenumfang, der sagt mir auf jeden Fall, wo das Fett liegt. Und das ist also wesentlich genauer. Bei uns in den Clubs, bei Primetime, wird mit einer Körperanalysewaage, InBody heißt die, werden also neben vielen Werten auch der viszerale Körperfettanteil bestimmt. Und das Ganze wird auch grafisch dargestellt. So sieht man sehr gut, in welche Richtung das gehen wird, wenn man so weitermacht, wie man jetzt ist in seinem Alter. Und dann sieht man schön, okay, da bin ich noch im guten Bereich oder da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso gilt viszerales Fett als so gefährlich? Das hängt mit der hohen hormonellen Aktivität der Fettzellen in diesem Gewebe zusammen. Das heißt, die vergrößerten Fettzellen im Bauchraum, die sind in der Lage, sogenannte Zell-zu-Zell-Signalproteine zu bilden, die direkt oder indirekt auf Blutgefäße, Entzündungs- und Gerinnungsfaktoren wirken. Auf diese Weise beschleunigen sie die Entstehung von Gefäßablagerungen wie Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem ist das viszerale Fett besonders empfänglich für stressbezogene Signale. Beispielsweise das Stresshormon Cortisol oder Katecholamine. Das sind Botenstoffe, körpereigene Botenstoffe, die im Blut zum Teil als Neurotransmitter arbeiten oder im Nervensystem auch fungieren. Und bei diesen Katecholaminen, die für den Fettabbau auch regulativ wichtig sind, haben wir einmal das Adrenalin. Das kennt ihr alle. Das wird hauptsächlich im Nebennierenmark gebildet und bei akutem Stress ins Blut ausgeschüttet, um den Körper in Alarmbereitschaft zu versetzen. Dann gibt es noch das Noradrenalin. Das Noradrenalin, das dient vorwiegend als Neurotransmitter für unser vegetatives Nervensystem, und zwar hier für den Sympathikus. Das ist der Teil, der, ich sage immer, als Flucht- oder Kampf- oder Arbeitsnerv bezeichnet wird, so laienhaft, und der reguliert maßgeblich den Blutdruck. Und dann kennen wir natürlich noch das Dopamin, das ausgeschüttet wird, also bekannt als Glückshormon. Es ist essentiell für die Bewegungssteuerung sowie für die Belohnung und Motivation im Gehirn wichtig. Diese Hormone, die ausgeschüttet werden, die spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung von Stressreaktionen sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselprozessen. So entstehen umgehend Neutralfette, die direkt in die Leber abgeleitet werden, und diese Triglyceride, so wie wir die Neutralfette in der Fachsprache nennen, können dann lokal oder über weitere Mechanismen wie die Einlagerung Fett in der Muskulatur die Empfindlichkeit gegenüber vom Insulin herabsetzen. Und dann entsteht die sogenannte Insulinresistenz, und die kann sich über längere Zeit dann zu einem Diabetes mellitus entwickeln. Das heißt also, wir haben an unseren Zellen haben wir Rezeptoren, das sind sogenannte Insulinrezeptoren. Das sagt schon das Wort, hier wirkt das Insulin wie ein Schlüssel, der dann die Zellen aufschließt, damit die Nährstoffe rein können. Und wenn ich jetzt eine Insulinresistenz produziere, dann passiert Folgendes. In dem Moment, wo die produziert wird, die Insulinresistenz, dann werden diese Schlösser an den Zellen, die werden einfach abgedunkelt, damit sozusagen die Schlüssel die nicht sehen. Und in dem Moment bleibt natürlich, die Nährstoffe bleiben dann im Blut. Sie werden dann nicht in die Zelle eingelagert. Was macht der Körper dann? Der sagt, okay, ich habe zu viel Nährstoffe, zu viel Zucker im Blut. Er schüttet noch mehr Insulin aus. Dieses Insulin drückt dann sozusagen auch noch irgendwie die dunklen Zellen oder sorgt dafür, dass zum Beispiel die Niere dann versucht, den Zucker auszuscheiden oder sorgt dafür, dass der Zucker, der in der Zelle ist, der im Blut fließt, dass der dann als Fett in die Fettzellen eingelagert wird. Und das ist sehr ungünstig, weil wenn das über längere Zeit passiert, dann kann ich, wie gesagt, Diabetes mellitus entwickeln. Und die Vorstufe ist das sogenannte metabolische Syndrom. Das heißt also, hier wird oft eine Fettleberentzündung und Gicht mit dazugebracht. Der Blutdruck geht hoch. Das heißt, wir haben da ein sogenanntes tödliches Quartett, was dann dazu führt, dass wir also dann wirklich stoffwechselkrank werden. Und das Ende von der ganzen Geschichte ist dann, wie gesagt, Diabetes mellitus. Bei Frauen wird häufig auch eine Erhöhung der männlichen Hormone beobachtet. Das heißt also, wenn wir zu viel viszerales Fett haben. Und das sorgt dann dafür, dass dann das sogenannte polyzystische Ovar-Syndrom, das heißt also mit Zyklusstörungen, Unfruchtbarkeit, dementsprechend, dass das getriggert wird. Das heißt also, wir haben in unserem viszeralen Fett, haben wir dort eine eigene hormonelle Fabrik. Und das agiert wie ein hochaktives Drüsenorgan, produziert über 200 verschiedene Botenstoffe, sogenannte Adipokine. Und während diese Stoffe beim Normalgewicht eine wichtige Schutzfunktion erfüllen, führen sie bei Übergewicht im Bauch, bei einem Übermaß an Bauchfett zu chronischen Krankheiten. Ich habe mal so die wichtigsten Botenstoffe hier mal so ein bisschen dargestellt. Das heißt also, diese Adipokine oder Adipozytokine werden sie auch genannt, sind hormonähnliche Botenstoffe, die primär vom Fettgewebe produziert werden und als Schnittstelle zwischen Stoffwechsel und Immunsystem fungieren. Sie regulieren den Energiehaushalt, den Appetit, die Insulinsensitivität, das habe ich vorhin schon erklärt, also wie gut die Schlüssel auf unser Schloss passen. Man muss sich das so vorstellen, in dem Moment, wo ich eine hohe Insulinsensitivität habe, dann werden diese Schlösser, wo das Hormon ansetzen soll, die werden sogar noch beleuchtet, damit man den Schlüssel ja schnell in die Zelle schließen kann. Da habe ich eine hohe Insulinsensitivität und das Gegenteil ist natürlich dann, wie gesagt, eine niedrige Insulinsensitivität oder eine Insulinresistenz. Gleichzeitig werden auch Entzündungsprozesse getriggert. Bei starkem Übergewicht ist die Produktion gestört und das ist natürlich dann sind die entzündungsfördernde Prozesse, die werden dann natürlich begünstigt. Es gibt verschiedene stoffwechselregulierende Hormone. Das eine ist das Leptin. Leptin ist das sogenannte Sättigungshormon. Das sagt unserem Gehirn normalerweise, du bist satt und regt gleichzeitig auch den Energieverbrauch an. Bei zu viel viszeralem Fett entsteht jedoch eine Leptinresistenz. Ne? Das heißt, das Gehirn hört das Signal dann nicht mehr und man verspürt dann ständig Hunger oder umgekehrt, man ist nie satt. Und das sieht man bei Adipositas. Da ist bei sehr fettleibigen Menschen ist der Leptinspiegel oft hoch, weil hier eine Leptinresistenz auch entstanden ist. Also das ist jetzt nicht schön, dass man sagt, das wäre super, au, Leptin macht mich satt, ich nehme Leptin, dann bin ich satt. Nein, diese Leptinrezeptoren, die wurden halt durch das ständige Triggern, wurden die, wie gesagt, also verändert. Normalerweise ein gutes Sättigungshormon. Dann gibt es das Adiponektin, das ist ein sogenanntes Schutzhormon, das schützt die Gefäße, verbessert die Insulinempfindlichkeit, verbessert die Konzentration oder die Konzentration, die sinkt bei Übergewicht, das heißt bei Diabetes mellitus oder kardiovaskulären Erkrankungen. Also das Problem ist, je mehr viszerales Fett vorhanden, je weniger Adiponektin wird produziert und der Schutz bricht dann weg. Das Fettgewebe schüttet also verschiedene Botenstoffe aus, darunter aber auch entzündungsfördernde. Und das sind die sogenannten Zytokine. Und da gibt es eine große Gruppe von Botenstoffen, die für die Kommunikation zwischen den Zellen verantwortlich sind. Die funktionieren so wie eine Art molekularer Funkverkehr und steuern vor allem die Immunantwort, Entzündungsprozesse sowie auch der Zellwachstum. Und diese Stoffe, wenn die zu viel ausgeschüttet werden, die lösen dann eine sogenannte stille Entzündung im ganzen Körper aus. Das heißt, wir haben dann sogenannte Silence Inflammations. Das heißt, wir spüren nichts, aber wir haben Entzündungsmediatoren, die dann erhöht sind. Dazu gehört zum Beispiel das Interleukin 6. Das ist die größte Gruppe, die regelt primär den Informationsaustausch zwischen den weißen Blutkörperchen, den Leukozyten, fördert Entzündungen und spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung von der Insulinresistenz. Und dann gibt es noch einen sogenannten Tumornekrosefaktor Alpha. Diese können Entzündungen auslösen oder den Zelltod einleiten. Beispielsweise bei Tumorzellen, geschädigte Gefäßwände, zum Beispiel Arteriosklerose, da wirkt das auch und es blockiert wieder die Wirkung von Insulin in den Zellen. Und dann gibt es noch das Resistin, das erhöht den Widerstand der Zelle gegenüber Insulin, das heißt, es fördert die Insulinresistenz und auch wieder Entzündungen. Dann gibt es noch einen Botenstoff, der ausgeschüttet wird. Das ist das Angiotensin. Das ist ein Stoff, der die Blutgefäße zusammenzieht und somit dafür sorgt, dass der Blutdruck direkt ansteigt. Dann gibt es noch ein sogenannter Plasminogen-Aktivator-Inhibition-1-Faktor. Der hemmt den Abbau von Blutgerinnseln. Das heißt, dadurch werden das Thromboserisiko wird erhöht, Schlaganfälle und Herzinfarkte werden dadurch getriggert. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn die Haupttreiber? Da kann man sagen, da gibt es eigentlich 4 Haupttreiber, die dafür sorgen, dass mehr Fett im Bauchraum eingelagert wird. Und da ist als erster die sogenannte Zuckerfalle und beim Zucker die sogenannte Fructose. Wir haben ja schon in verschiedenen Vorträgen gehört, Zucker, es gibt sogenannte Einfachzucker, da haben wir die Glucose, die Fructose, wir haben dann die Maltose und wir haben noch die Galactose und dann gibt es sogenannte Zweifachzucker, da haben wir dann die Saccharose, den Industriezucker, wir haben dann den Malzzucker, wir haben dann auch noch den Milchzucker zum Beispiel und wenn wir zu viel Zucker essen und zu viel Fructose, ist das Problem. Im Gegensatz zur Glucose wird die Fructose, der Fruchtzucker, fast ausschließlich in der Leber verarbeitet. Das heißt, ein Übermaß führt direkt zur Bildung von viszeralem Fett und gleichzeitig auch zur Bildung der sogenannten Fettleber. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute eigentlich unterschätzen, der aber extrem wichtig ist, das ist sogenannter chronischer Stress. Durch chronischer Stress wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist ein wichtiges Hormon, das ist ein Überlebenshormon. Es signalisiert dem Körper, Energie schnell verfügbar im Bauchraum zu speichern, um für Kampf oder Flucht bereit zu sein. Gleichzeitig hemmt es wieder die Insulinwirkung, was den Blutzuckerspiegel oben hält. Das heißt, es kommt so richtiger Kreislauf. Dadurch entsteht dann die Insulinresistenz. Das heißt, durch eine ständige Kohlenhydratzufuhr reagieren die Zellen schlechter auf Insulin. Der Körper schüttet noch mehr Insulin aus. Und das ist ein Hormon, das den Fettabbau blockiert, aber gleichzeitig die Einlagerung fördert. Ich stell das immer im Unterricht so vor. Stellt euch vor, ihr habt vor der Fettzelle einen Türsteher, der steht davor und sagt, hier kommt niemand raus. Rein dürfen, aber raus nein. Und das ist das Problem. Immer wenn der Insulinspiegel hoch ist, haben wir einen sogenannten Insulinkorken auf der Fettzelle, der verhindert, dass Fett aus der Zelle raus kann, aber sorgt dafür, dass Zucker in Fett umgebaut in die Fettzelle eingelagert wird. Dann gibt es noch das sogenannte Tofi-Phänomen, das erklärt, es gibt auch dünne Menschen, die einen normalen Body-Mass-Index haben. Ne? Das sagt man also von außen schlank, aber innen fett. Ne? Und wenn die sich kaum bewegen und viel verarbeiteten Zucker, viel Fertigprodukte konsumieren, dann kann es auch passieren, dass sie dann halt in dem Moment, obwohl sie schlank sind, einen erhöhten viszeralen Fettanteil haben. Und das können wir auf den Waagen natürlich super sehen. Die Strategie zur Reduktion, und das sind hier evidenzbasierte Lösungen, also was funktioniert wirklich? Und da ist einmal ganz klar Ernährung als Schlüssel ganz wichtig. Das heißt also weglassen Zucker und zuckerhaltige Produkte. Der hohe Anteil an Fructose, an Fruchtzucker, ist ja in Industriezucker, besteht ja zu 50% aus Fruchtzucker, zu 50% aus Glucose. Und dieser Industriezucker wird in der Leber direkt zu Fett dann umgewandelt und das fördert wieder die Einlagerung im Bauchraum. Dann Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen, Kekse, zuckerhaltige Getränke wie Limonaden oder gesüßte Säfte, verarbeitete Kohlenhydrate, das heißt also Weißmehlprodukte, diese werden schnell in Zucker umgewandelt. Das heißt, Weißbrot, Brötchen, Toast sollte man, wie gesagt, vermeiden. Wenn es geht, auch noch die Kombination Weißbrot mit Butter ist zum Beispiel sehr ungünstig. Die sogenannte Butterbrezel, so gut sie auch schmecken mag, sorgt natürlich dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird ohne Ende. Dann Nudeln aus Weißmehl, geschälter Reis. Und dann kommen noch die sogenannten Transfette und gehärteten Fette. Das sind Fette, die oft in industriell verarbeiteten Lebensmitteln eingebaut werden und die blockieren zum einen die Fettverbrennung. Die lagern sich in der Fettzelle ein oder in der Zellmembran von allen Zellen ein. Nachteil ist, dass dort, wo die eingelagert sind, diese Zellmembran die Nährstoffe nicht mehr rein und rauslassen kann und somit die Zelle nicht mehr optimal ernährt wird. Das heißt, die Nährstoffe kommen nicht mehr optimal in die Zelle rein, Abbauprodukte nicht mehr optimal aus der Zelle raus. Deswegen ist es wichtig, dass man schaut, dass diese Zellmembran, dass die also gesunde Fette hat, die sehr beweglich sind, damit die Nährstoffe da auch gut rein und rauskommen. Dann Fastfood, Pommes, Burger zum Beispiel, Frittiertes sollte man weglassen, Blätterteig, Backwaren und dann ja auch noch Alkohol, ne? Vor allem Bier fördert den sogenannten Bierbauch, da Alkohol die Fettverbrennung stoppt und der Körper die Kalorien als Bauchfett speichert. Fettreiche tierische Produkte, das heißt ein übermäßiger Verzehr von Lebensmitteln mit viel gesättigten Fettsäuren, Wurstwaren, dann fettes Fleisch. Hier muss ich immer wieder betonen, aus Massentierhaltungen. Es ist immer ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Fleisch esse, was, ich sag mal, draußen in der Natur ganz normal gelebt hat, viel Gras gefressen hat, immer auf der Weide stand, draußen leben konnte, nicht irgendwie mit Mastfutter gefüttert wurde. Hier sind ganz andere Fettstrukturen als jetzt, wenn ich so Hochleistungstiere, die gezüchtet werden, so schnell wie möglich zu wachsen, das ist dann eher ungünstig. Dann natürlich nicht nur fester Zucker, auch flüssiger Zucker, wie er in Softdrinks, in Säften ist. Und vor allem hochverarbeitete Kohlenhydrate, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Hinzufügen sollte man bei seiner Ernährung ballaststoffreiche Lebensmittel. Ballaststoffreiche Lebensmittel haben einmal den Vorteil, dass sie uns länger satt machen, weil der Ballast in Anführungsstrichen ja länger im Magen, die Verweildauer im Magen verlängert. Gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass die Nahrung langsamer aus dem Magen abgegeben wird und somit natürlich nicht alles direkt wuff in den Dünndarm reinknallt, der Blutzuckerspiegel hochgeht, sondern dadurch, dass das alles langsamer abgegeben wird, dass diese Ballaststoffe unser Enzymsystem im Darm sehr stark beschäftigen, dass dann lösen sich also diese Kohlenhydrate schlechter raus und das sorgt natürlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt und somit die Insulinresistenz nicht so getriggert wird, gleichzeitig auch nicht der Türsteher vor der Fettzelle steht und sagt, hier kommt niemand raus. Lösliche Ballaststoffe, wir haben ja lösliche, unlösliche Ballaststoffe. Lösliche Ballaststoffe bilden im Darm ein Gel, was auch nochmal die Zuckeraufnahme verzögert und somit die Insulinspitzen verhindert, die auch wieder dafür sorgen, dass Fett eingelagert wird. Dazu gehören zum Beispiel Haferflocken, die enthalten ja dieses Beta-Glucan, das macht uns auch nochmal lange satt, also ein Ballaststoff. Dann Hülsenfrüchte, also Linsen, Bohnen, Kichererbsen, die liefern einmal Protein plus Ballaststoffe. Wir reden ja immer von langem Leben und schauen uns die Leute an, die in der Blue Zone leben. Und dann sieht man, die essen viele Linsen, die essen viele Hülsenfrüchte. Die kommen so auf 30 Gramm am Tag. Und es gibt eine Studie aus Norwegen, da hat man über 30 Jahre lang hat man Datenbanken einfach mal untersucht und hat geschaut, was haben die Leute gegessen, die besonders alt wurden oder ja, was war das? Und dann kam immer dazu, also Hülsenfrüchte, 30 Gramm Hülsenfrüchte am Tag, hat also sehr viele positive Effekte. Dann Beeren, das sind ja unsere, ja, Beeren sind ja unsere Superbomben sozusagen, wenn es um Antioxidantien geht, wenn es um Vitamine geht, Blaubeeren, Himbeeren, also dunkle Beeren sind besonders gut, Brombeeren, die sind zuckerarm und wie gesagt reich an Antioxidantien. Leinsamen oder Chiasamen, auch hier haben wir wieder den Vorteil, dass sie Wasser binden und somit eine gesunde Darmflora erzeugen. Dann gesunde Fette. Die wirken besonders entzündungshemmend. Das heißt also, es gibt Fette, die unserem Körper signalisieren, gespeichertes Fett, vor allem in der Leber und im Bauchraum abzubauen. Dazu gehören die Omega-3-Fettsäuren. Das heißt also, die sorgen dafür, dass weniger Fett eingelagert wird und das viszerale Fett besser abgebaut wird. Die finden wir in natürlicher Form im fetten Fisch, Lachs, Makrele, Hering. Da haben wir also Omega-3-Fettsäuren, natürlich auch Algen als gute Alternative, kann man da sehr gut einsetzen. Leinöl ist da nicht so besonders gut, da haben wir auch schon drüber geredet. Hier ist die Umsetzungseffizienz sehr ungünstig. Das heißt, ich habe zwar Omega-3-Fettsäuren im Leinöl drin, aber wie viel kommt letztendlich in der Zelle an? Und das sind dann 1-5%, wenn überhaupt, wenn es gut geht. Da spreche ich schon eher für die Frauen, die Männer ist die Umsetzungseffizienz noch viel schlechter. Über Lachs, Makrele, Hering werden wir das normalerweise nicht abdecken. Das heißt also, hier macht es schon Sinn, mal die Omega-3-Fettsäuren zu messen. Das heißt also, wie viel Omega-3-Fettsäuren habe ich denn in meinem Blut? Und da ist ein sogenannter Trockenbluttest ganz gut, weil ich da eine Verlaufsmessung habe. Ich sehe dann über 80 bis 120 Tage, wie war die Omega-3-Fettversorgung, wie war die Omega-6-Fettsäurenversorgung, wie war das Verhältnis. Das kann man da sehr gut feststellen. Dann Avocados sind zwar jetzt nicht so vom biologischen Fußabdruck der Bringer, aber sie enthalten einfach ungesättigte Fettsäuren, die auch wieder den Stoffwechsel ankurbeln. Dann Nüsse wie Malnüsse oder Mandeln, die sättigen stark, verhindern Heißhunger. Ein sehr gutes Olivenöl, das heißt ein hochwertiges, extra natives Öl, Olivenöl wirkt auch entzündungshemmend. Man sagt immer, das ist das Öl der Blutgefäße, ist also für die Blutgefäße ganz wichtig. Auch hier immer wieder schauen, dass man da eine gute Qualität kriegt. Ihr habt das sicher mitgekriegt. Stiftung Warentest hat da zum Teil Mineralöle bei Olivenöl gefunden. Also da wirklich schauen, dass man da auf ein gutes Öl zurückgreift. Ja, und dann gibt es sogenannte Stoffwechselbooster und Bitterstoffe. Die regen die sogenannte Thermogenese an und unterstützen die Entgiftungsleistung der Leber. Da ist also grüner Tee wird da immer wieder empfohlen. Der enthält spezielle Katechine, die direkt die Fettverbrennung am Bauch unterstützen können. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Die Studienlage ist da relativ dünn und die Effekte sind auch da jetzt nicht so, dass das so ein Wundermittel ist. Ich trinke eine Tasse grüner Tee und mein Bauchfett ist weg. So schnell geht das nicht. Dann bittere Kräuter, Gemüse wie Rucola, Artischocken, Radieschen, Löwenzahn, die unterstützen die Leberfunktion und regulieren so die Fettbildung auch nochmal. Dann Chili, da haben wir ja dieses Capsaicin. Das erhöht kurzzeitig die Körpertemperatur und somit den Energieverbrauch. Dann Ingwer wird Stoffwechsel anregen und kann die Fettverbrennung fördern und natürlich auch proteinreiche Kraftpakete. Das heißt also, das Verrückte ist ja, um Eiweiß zu verdauen, braucht der Körper viel mehr Energie, als wenn er Kohlenhydrate verdaut. Das heißt, ich habe einen sehr hohen thermischen Effekt. Das schützt zum einen die Muskelmasse und es sorgt einfach auch dafür, dass wir länger satt sind. Ei, ein ideales Frühstück, um den Blutzucker den ganzen Tag flach zu halten. Eier gelten da als ideales Frühstück zur Blutzuckerkontrolle, dass sie dem Körper A mit hochwertigem Eiweiß und gesunden Fette versorgen, während sie praktisch keine Kohlenhydrate enthalten. Das wirkt sich auf drei wesentliche Arten auf den restlichen Tag aus. Und zwar, wenn ich morgens keine Blutzuckerspitze habe nach dem Frühstück. Das heißt also, da die Eier ja den Blutzucker nach dem Essen kaum ansteigen lassen, bleibt der gefürchtete Achterbahneffekt. Ne? Blutzucker geht hoch, ich habe einen Hoch, Blutzucker fällt runter, ich kriege wieder Hunger. Das heißt, diese Fressattacke, die man dann morgen um 11 Uhr braucht, die fällt dann aus. Und weil hier dieser schnelle Anstieg vom Blutzucker und der schnelle Abfall weg ist und damit halt kein Hunger entsteht. Dann, ich habe eine verbesserte Sättigung durch die Hormone. Das heißt, das Protein verlangsamt die Verdauung, stimuliert Sättigungshormone. Und hier zeigen Studien, dass die Menschen, die Eier zum Frühstück essen, oft über den restlichen Tag weniger oder automatisch weniger Kalorien zu sich nehmen als nach einem kohlenhydratreichen Frühstück. Vorteile für den Tagesverlauf sind, ein proteinreiches Frühstück kann die Insulinsensitivität verbessern. Und das bedeutet, dass der Körper auf die Kohlenhydrate, die du später am Mittag oder am Abend isst, oft gelassener reagiert, da der Stoffwechsel bereits stabil in den Tag gestartet ist. Ein praktischer Tipp ist, kombiniere Eier am besten mit Ballaststoffen, das heißt also Spinat, Tomaten oder eine Scheibe Vollkornbrot, wenn ich so ein Omelette mir zum Beispiel mache, um jetzt eine blutzuckerstabilisierende Wirkung zu verstärken. Jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere, ja, wie viele Eier pro Woche darf ich denn aus gesundheitlicher Sicht essen? Und da gibt es unterschiedliche Studienlagen. Da war mal die Rede von einem Ei pro Woche kann man ruhig essen. Das hat man mittlerweile alles wieder revidiert. Es gibt, also man sagt jetzt so 7 bis 10 Eier pro Woche sind absolut unbedenklich. Es gibt Studien aus Australien, die haben also 5 Eier am Tag gegessen und das hat auch keine Probleme gehabt. Früher hat man die Eier wegen des hohen Cholesteringehalts, weil es sind ungefähr 200 Milligramm pro Ei drin, als kritisch gesehen, weil man gefürchtet hat, sie würden den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen und das Herzinfarktrisiko steigern. Heute weiß man, es gibt eine körpereigene Regulation. Das heißt, bei den meisten Menschen drosselt der Körper die eigene Cholesterinproduktion in der Leber, wenn Cholesterin über die Nahrung aufgenommen wird. Es gibt ein paar Ausnahmen, da muss man dementsprechend aufpassen. Dann noch wichtig, das Eigelb enthält ja wertvolle Stoffe wie Lecithin, das schützt die Leber. Dann Cholin ist ganz wichtig fürs Gehirn. Und dann haben wir noch fettlösliche Vitamine A, D, E und K. Ich habe des Weiteren eine positive Wirkung. Das hochwertige Eiweiß hilft beim Muskelaufbau oder verhindert beim Muskelabbau. Und gleichzeitig erhöht es auch den Grundumsatz und das ist wieder positiv, wenn es darum geht, viszerales Fett abzubauen. Es gibt Ausnahmen, wie ich schon gesagt habe. Es gibt Menschen mit einer genetisch bedingten Fettstoffwechselstörung oder bestehendes Diabetes mellitus Typ 2. Die sollten den Konsum etwas genauer im Auge behalten und dies kurz mit dem Arzt vorher abstimmen, dass sie manchmal empfindlicher auf Nahrungskolesterin reagieren. Es gibt, wie gesagt, Studien, da hat man ein Ei am Tag zugeführt und hat geschaut, man hat die Gruppe der Leute, die man gemessen hat, hat man eine niedrige, eine mittlere und eine hohe Baseline gehabt. Das heißt also einen Grundwert. Dann hatten die ein Ei gegessen zum Essen dazu. Und dann hat man geschaut und dann hat man gesehen, bei den Leuten, die einen niedrigen Wert hatten, da hat das Ei einen bisschen stärkeren Effekt gehabt. Bei den Leuten, wo das höher war, hat das Ei einen niedrigen Effekt gehabt. So, jetzt gibt's natürlich, ein Ei am Morgen ist ein echtes Superfood für die meisten gegen Bauchfett. Aber es gibt auch Leute, die essen keine Eier. Das heißt also, auch da gibt's Alternativen. Mageres Fleisch, Tofu, liefert Bausteine für Muskeln, ohne unnötige Kalorien zu haben. Griechischer Joghurt, da sind viele Probiotika drin, die fördern gesundes Mikrobiom, also in unserem Darm, dass unsere Darmbakterien gut arbeiten. Und das auch wieder kann Studien zufolge den Bauchumfang reduzieren. Ein wichtiger Hinweis: kein einziges Lebensmittel verbrennt Fett allein. Die Kombination aus diesen Lebensmitteln und das Weglassen von Zucker und Weißmehl, das hat sozusagen die besten Ergebnisse. Ja, und dann ist es nicht nur die Ernährung, auch Training ist ganz wichtig. Und hier kann man sagen, Krafttraining 2 bis 3 Mal in der Woche in Kombination, da gibt es das sogenannte high-intensive Intervalltraining und das Ausdauertraining. Das ist eine hervorragende Zusammenfassung der sportlichen Seite. Damit hast du 2 wichtige Mechanismen genau auf den Punkt gebracht, wie man viszerales Fett biologisch angreift. Einmal werden Myokine ausgeschüttet. Diese Botenstoffe aus den Muskeln, die wirken wie ein körpereigenes Medikament. Das heißt, sie wandern direkt zum Bauchfett und helfen dabei, die dortigen Entzündungsprozesse zu stoppen. Mehr Muskelmasse bedeutet also ein aktiveres Schutzsystem gegen die negativen Folgen des viszeralen Fettes. Dann Mobilisierung durch Intensität. Das viszerale Fett reagiert durch seine starke Durchblutung besonders empfindlich auf Stresshormone, wie jetzt zum Beispiel das Adrenalin, also kurzzeitige Stresshormone, nicht den tagtäglich erhöhten Cortisolspiegel durch Stress. Und diese kurzzeitigen Stresshormone, die werden bei dem high-intensiven Intervalltraining ausgeschüttet. Wir haben bei uns den sogenannten Fettburner-Zirkel, wo man also bewusst hochintensive, kurze Einheiten hat. Und das sorgt dafür, dass das Fett dadurch schneller aus den Zellen gelöst wird und zur Verbrennung freigegeben wird. Und das geht schneller als bei dem hartknäckigen Unterhautfettgewebe. Ein kleiner Profi-Tipp noch von mir zur Kombination. Also wenn du das Krafttraining vor deiner Ausdauereinheit machst, dann sind deine Glykogenspeicher, also deine Zuckerspeicher, schon leicht geleert. Der Körper greift dann bei anschließend moderaten Bewegungen oder auch beim high-intensiven Intervall-Finish noch effizienter auf die Fettreserven zurück. Kombiniert mit dem Eierfrühstück für die Muskelmasse und den stabilen Blutzucker hast du einen der effektivsten Strategien überhaupt. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist die Regeneration. Schlaf ist deshalb so entscheidend für viszerales Fett, weil er deine hormonelle Schaltzentrale steuert. Das heißt, Schlafmangel wirkt sich wie ein biologischer Schalter, der den Körper direkt in den Fettspeichermodus versetzt, und zwar speziell im Bauchraum. Warum Schlaf gegen viszerales Fett hilft? Ich habe dadurch eine Cortisolkontrolle. Schlafmangel lässt das Stresshormon Cortisol ansteigen. Cortisol signalisiert dem Körper, Energie für die Notsituation zu speichern und bevorzugt dabei das viszerale Depot, das dies Jahr besonders schnell mit Energie beliefert werden kann. Dann Hungerhormone. Wenn ich zu wenig Schlaf habe, senkt sich das Sättigungshormon Leptin und erhöht das Hungerhormon, das Gegenspielerhormon, das ist das Ghrelin. Die Folge ist, wir haben mehr Heißhunger auf Zucker und Fett, was die Einlagerung vom viszeralen Fett befeuert. Dann zu wenig Regeneration. Das heißt, schon wenige Nächte mit kurzem Schlaf verschlechtern die Reaktion deiner Zellen auf Insulin um über 30%. Das heißt also, wir produzieren durch Schlafmangel eine Reduktion der Insulinempfindlichkeit. Der Körper muss also mehr Insulin ausschütten, was A, den Fettabbau blockiert und gleichzeitig wieder den Aufbau von Bauchfett fördert. Fettmobilisierung. Während des Schlafs ist der Insulinspiegel niedrig, was die Fettverbrennung, die sogenannte Lipolyse, erst richtig ermöglicht. Das heißt, im Schlaf abnehmen. Der Detlef Pape, der hat ein Buch geschrieben, Schlank im Schlaf. Ne? Da hat er diese ganzen Mechanismen mal erkannt. Das war ganz gut. Dann die richtige Menge Schlaf ist ja jetzt die nächste Frage. Die optimale Dauer für die meisten Erwachsenen liegt so zwischen 7 und 9 Stunden pro Nacht. Es gibt eine kritische Grenze. Weniger als 6 Stunden korrelieren in Studien stark mit einem höheren Anteil an viszeralem Fett. Das heißt also, weniger als 6 Stunden Schlaf erhöhen das Cortisol und fördern Heißhunger. Der Bauchfetteffekt. Ne? Da gibt es eine Studie, die in der Mayo Klinik gemacht wurde. Und die haben dann mal geschaut, wenn die Probanden nur 4 Stunden Schlaf hatten, innerhalb von 14 Tagen, hatten sie 11% mehr viszerales Fett angesetzt. Und das selbst, wenn sie insgesamt kaum an Gewicht zunahmen. Das heißt also, der Körper verändert sich innerlich, ohne dass wir das außen oder auf der Waage großartig sehen. Das Plateau bei mehr als 8 bis 9 Stunden Schlaf kann es keinen zusätzlichen Vorteil mehr für die Reduktion von Bauchfett geben. Also Fazit, um viszerales Fett loszuwerden, ist Schlaf genauso wichtig wie Ernährung und Training. Er ist das Fundament, auf dem der Stoffwechsel dann stabil bleibt. Dazu natürlich wichtig, Erfolgskontrolle und Motivation, das heißt Messmethoden, Taillenumfang statt Waage. Das Verhältnis von Taille zu Hüfte ist Ausschlag oder aussagekräftiger als der BMI. Dann das Schöne ist ja, viszerales Fett reagiert zum Glück sehr schnell auf Umstellungen. Oft schrumpft das Bauchfett, bevor die Zahl auf der Waage massiv sinkt. Die Kernbotschaft ist also, viszerales Fett ist kein totes Gewebe, sondern es feuert ständig die Giftstoffe in deinem Körper. Wie gesagt, die Stressfalle, Cortisol-Kreislauf, da musst du immer wieder dafür sorgen, dass viszerales Fett immer mehr sich ansetzt, auch wenn man sich eigentlich gesund ernährt. Und der Auslöser ist, wie gesagt, der chronische Stress im Job, Schlafmangel, Sorgen und so weiter. Die führen zu einer erhöhten Sauerstoffausschüttung. Und diese Sauerstoffausschüttung sorgen dann dafür, oder die, Entschuldigung, diese Stressausschüttung sorgt dann dafür, dass mehr Cortisol aus der Nebenniere gebildet wird. Dann kommt es zur Umverteilung. Cortisol hat die fiese Eigenschaft, es aktiviert Enzyme in den Fettzellen, aber besonders stark in den Zellen im Bauchraum. Die haben mehr Rezeptoren für Cortisol als das Unterhautfettgewebe an Arme und Beinen. Dann Cortisol stellt dem Körper wieder Energie bereit, indem es Zucker aus der Leber freisetzt. Das sagt dem Körper wieder, weil es ja sagt, wir brauchen schnelle Energie. Die Insulinantwort ist, da der Blutzuckerspiegel durch das Cortisol dann steigt, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus, um das Zucker aus dem Blut zu holen. Dadurch wird wieder mehr Fett gespeichert. Ihr versteht schon, das ist ein Kreislauf. Ne? Und dann, wenn der Zucker eingelagert ist, dann kriegen wir wieder Heißhunger und so weiter. Und diesen Kreislauf, den kann man brechen. Ne? Jetzt kann ich ja Stress nicht immer vermeiden. Ich kann ja jetzt schlecht zum Chef gehen und sagen, du, nach 3 Stunden, es reicht für heute. Das heißt, hier gibt es gezielte Gegenmaßnahmen. Das heißt, ein Pausenmanagement, kurze bewusste Atemübungen oder 5 Minuten Bewegung bauen Cortisol schneller ab als stillsitzen. Ganz wichtig auch, kein exzessives Cardio bei Dauerstress. Ne? Weil manchmal sagen ja die Leute, ah, ich bin total gestresst. Und dann machen sie 90 Minuten harten Dauerlauf, um den Cortisolspiegel dann noch weiter zu erhöhen. Das heißt also, hier wäre moderates Krafttraining oder Yoga oft effektiver gegen das Bauchfett. Magnesium ist auch gut. Am Abend, bevor wir ins Bett gehen, Magnesium zu sich nehmen. Das wirkt beruhigend auf das Nervensystem und kann die Cortisolantwort dämpfen. Das heißt, als Kernbotschaft, ohne Entspannung nützt die beste Diät oft nichts. Es gibt ein Lebensmittelanbildsystem, das heißt, rot heißt Stopp, das baut Bauchfett auf, also Softdrinks, Weißbrot, Fruchtsäfte aus Konzentrat sind sogenannte Fructosebomben, die stark verarbeitende Fertiggerichte zum Beispiel auch. Dann gelb, Vorsicht in Maßen, Vollkornprodukte, stärkehaltiges Gemüse und sehr süßes Obst. Grün, Go, baut Bauchfett ab. Das heißt also, grünes Blattgemüse, hochwertige Proteine, Eier, Fisch, Hülsenfrüchte, gute Omega-3-Quellen aus Walnüssen, Fisch oder Algenöl. Und wie gesagt, senke dein Insulin, um die Fettverbrennungsschranke zu öffnen. Es gibt eine Erfolgsmessung, die man da machen kann, ist so eine Zwei-Finger-Regel. Das heißt, man nimmt einfach mit zwei Finger 3 Zentimeter neben dem Bauchnabel und dann versucht man einfach mal die Haut wegzuziehen, die Hautfalte wegzuziehen. Und wenn du da was wegziehen kannst, das ist Unterhautfettgewebe. Wenn da nichts weggeht, dann ist das eher Innerbauchfettgewebe. Da muss man dementsprechend drauf achten. Dann wichtig, verlass dich nicht nur auf die Waage, nutz das Maßband. Wie gesagt, die Werte habe ich euch genannt. Frauen kleiner 80 cm ist gesund, Männer kleiner 94 ist gesund. Frauen größer 88 cm ein hohes Risiko oder größer 102 bei Männern auch ein hohes Risiko. Der Bauchumfang ist für deine Gesundheit wichtiger als die Zahl auf der Waage. Und zusammenfassend kann man also sagen, das viszerale Fett, das sendet einen chemischen Signalcocktail aus, der den Körper in einen dauerhaften Stressentzündungszustand versetzt und den Stoffwechsel blockieren und die Gefäße schädigt. Zum Schluss noch Aktionstipps. Das heißt also, oft werde ich gefragt, darf ich jetzt keinen Zucker mehr essen? Nein, verbanne flüssigen Zucker, Softdrinks, Säfte und gesüßte Kaffees. Die jagen dein Insulin schnell hoch, dass die Leber sofort in den Fettspeichermodus schaltet. Ersetzt das lieber durch Wasser oder ungesüßten Tee. Das ist der schnellste Hebel. Wasser oder Tee sind echt dein bester Freund. Dann kein iPhone als Alternative. Schnapp dir einen griechischen Joghurt mit einem Löffel Leinsamen. Das Protein hält dich lange satt. Die Ballaststoffe sorgen dafür, dass dein Blutzucker nicht in die Achterbahn fährt. Ne? Also fast so gut wie ein Omelett. Dann der Mythos, warum keine 100 Sit-Ups? Das Problem mit den Sit-Ups ist, vergiss punktuelle Training. Also du kannst mit 500 Sit-Ups, wirst du kein Gramm Fett am Bauch verbrennen, weil ganz einfach die Bauchmuskulatur ja ohne Sauerstoff arbeitet zum Großteil. Das heißt also, hier ist kleine Muskelgruppen, hier wird kaum nicht so viel Energie verbrannt. Das heißt, wir müssen den ganzen Stoffwechsel umstellen, damit der Körper das Depot am Bauch überhaupt freigibt. Also Fett beim Essen weglassen, auch hier wieder, das klingt verrückt, aber hochwertiges Olivenöl, das löscht die Entzündung, die dein Bauchfett ständig anfeuert. Das heißt, wenn dein Körper merkt, dass genug Fette da sind, dann lässt er seine eigenen Reserven viel entspannter los. Und dann habe ich noch zum Schluss als Schlusswort Schlaf, wichtig. Dann, ganz wichtig, der Körper braucht Pausen vom Insulin. Das heißt, nach 12 bis 14 Stunden ohne Essen sinkt der Pegel so weit dass die Türen zu den Fettzellen am Bauch endlich aufgehen. Deshalb feiern die gerade alle das Intervallfasten so ab. Das ist ganz gut. Dann die Frage wird oft gestellt, Bier oder Wein? Wein ist das kleinere Übel, Bier hat Malzzucker, also das ist wieder ungünstig. Das ist wie flüssiges Brot und schießt deinen Insulinspiegel direkt in den Himmel. Hallo Bierbruch. Cardio oder Kraft? Ganz klar Kraft. Muskeln sind wie kleine Verbrennungsmotoren. Sie sorgen auf der Couch dafür, dass das Bauchfett schmilzt. Und dann natürlich Maßband oder Waage. Ganz klar das Maßband, die Waage lügt oft, weil sie, wie gesagt, nichts über die Qualität sagt. Und ganz wichtig, es ist nie zu spät, niemals. Und das ist das Gute an Bauchfett. Es ist zwar gefährlich, aber es ist auch mobil. Das heißt, es verschwindet oft als erstes, wenn du anfängst, die richtigen Hebel zu bewegen und du kannst jederzeit das Ruder rumreißen. So Leute, das war's heute zum Thema viszerales Fett. Wenn ihr euch 3 Dinge aus dieser Folge mitnimmt, dann bietet die: Es geht nicht um Hunger, sondern um Stabilisieren. Startet mit Protein in den Tag und lasst den flüssigen Zucker weg, um die Insulinachterbahn zu stoppen. Dann Muskeln sind eure besten Verbündeten. 2 bis 3 Mal in der Woche Krafttraining. Das schüttet Myokine aus, die euer Bauchfett direkt den Kampf ansagen. Und wie gesagt, unterschätzt die Erholung nicht. Schlaft euch aus. Macht euch nicht wegen jeder Kleinigkeit fertig. Euer Cortisolspiegel wird es euch mit einem flachen Bauch danken. Danke fürs Zuhören. Bleibt dran, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Falls ihr das Podcast noch nicht abonniert habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Gutes Gelingen, viel Motivation beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.